Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen beim Flaneurcast, dem Podcast, bei dem man uns beiden, Kay Wyoming und OC California, über die USA und andere Themen reden hören kann und gleichzeitig ein Video schaut. Heute schauen wir ein Video von Nomadic Ambience, dem YouTuber Nomadic Ambience, und das Video heißt Morning Sunrise Walk in Brooklyn Heights, Brooklyn Bridge Park, Manhattan View. Und wir starten das Video, damit ihr gleichzeitig mitschauen könnt, in 3, 2, 1, Start. So, hallo OC California. Wie geht's da am anderen Ende der Leitung?
Hallo Kay. Ja, es geht mir sehr gut.
So, wir haben uns heute zusammengesetzt, um über die USA zu reden, wenn ich das richtig so zusammenfassen darf.
Genau. Und Anlass des Videos ist unser vergangener gemeinsamer USA-Urlaub, der jetzt 18 Monate zurückliegt. Und jetzt haben wir ein Video ausgesucht, wo der Filmende die gleiche oder eine ähnliche Strecke läuft, die wir auch gelaufen sind. Ja,
Ganz
und
genau.
vielleicht triggert das ein paar Erinnerungen an.
Genau, und wir reden darüber. Aber es ist erstmal schon mal schön zu sehen, wo wir hier sind. Also ich habe auch das Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein dadurch. Wir sind in Brooklyn Heights, das heißt einmal vom Südzipfel Manhattans über den Fluss gesprungen, sozusagen über die Brooklyn Bridge, ne?
Ja, also ich bin gelaufen. Ich
Ja,
weiß
nein,
nicht.
nein, ich meine jetzt so von der Karte her. Gedacht. Stimmt, ich bin auch eher gelaufen als rüber gesprungen. Und wir laufen jetzt sozusagen hier zusammen in Richtung Skyline.
Ja.
Das Video ist sehr schön.
Ja.
Also man merkt wieder, dass der
Ganz
Nomadic
viel Ambience.
Ambience, ja, dass der da viel Zeit und wahrscheinlich auch Können da reingesteckt hat, dass das Video so richtig geil aussieht. Ja, New York. Also wir waren da für 10 Tage, haben einen Freund besucht und hat es dich überrascht oder war es so, wie du gedacht hast?
Ja, also viele Teile Manhattans waren interessanterweise wirklich so, wie ich das gedacht habe, weil das medial einfach schon so vorgeprägt war. Es gab dann aber doch noch ein paar Überraschungen, die waren aber eben nicht unterhalb des Central Parks, sondern darüber. Also Harlem, Morningside Heights, Washington Heights, Marble Hill, das kannte ich einfach nicht. Und dann natürlich auch hier Brooklyn Heights. Da habe ich mich auch nicht so, also ich habe das ja vorgeschlagen als Spaziergang damals, weil ich was darüber gelesen habe, dass das eben so ein Teil Brooklyns ist mit einer hohen Dichte an alten Gebäuden, also für die USA alten Gebäuden. So ein Historic District im Grunde genommen. Und was genau uns da erwarten würde, war mir auch nicht klar. Und es war einfach ein sehr malerisches Viertel, kann man sagen. Ja. Teilweise Holzhäusern, teilweise diese Brownstones, wie man die nennt. Und dann aber auch Hotel, Hotel, Hotel.
Darauf kommen wir, glaube ich, noch zu sprechen, aber genau, ich glaube, genau diese Hotels und daneben aber auch noch so ältere, so ausgebaute Fabrikgebäude und ehemalige oder so Lagergebäude, kann das sein? Ich dachte auch, dass Brooklyn Heights doch früher der Hafen war.
Ja, aber da waren wir ja letztlich gar nicht, sondern wir waren ja
Ja.
jetzt nur, wo wir jetzt auch im Video sind, auf diesem erhöhten Promenadenweg. Und diese Hafenstrukturen waren unterhalb von uns. Also wir
Nee,
haben die von Weitem sozusagen
das
gesehen.
stimmt, aber wenn man sozusagen von dort, wo wir in dem Video uns befinden, südlicher läuft, da gab es so ein paar Gebäude, die so einfach große, so Backsteingebäude waren, die schon so aussahen, als wären das einfach früher so Lagerhallen gewesen. Jetzt nicht irgendwie alle oder so, aber das ja. ist mir dazwischen immer mal aufgefallen.
Also da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen.
Ja. Aber ja, die Promenade hier, die ist, die sieht jetzt nicht aus wie Lagerhallen.
Ja.
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 Ja, und interessant natürlich hier bei Brooklyn Heights auch, dass bevor man die Brooklyn Bridge gebaut hat, man da gar nicht nach südliches Manhattan so einfach rüberkam, ne, sondern mit der Fähre fahren konnte. Mhm. Aber das immer wieder zu Problemen geführt hatte. Zum Beispiel, wenn der Hudson mal zugefroren war, hatte man ein Problem. da war quasi der Verkehr lahmgelegt, was dann eben auch so zum Bau dieser Brücke geführt hat, ne? Oder ja. zu der Idee. Ne?
Ja, und die Brücke wurde, wie ich durch eine Arte-Doku weiß, und du wahrscheinlich auch, durch einen deutschen Ingenieur gebaut irgendwie. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch in
Erinnerung habe. Nee, es stimmt. Das war ein deutscher Auswanderer aus Thüringen, ne?
Mhm.
Aus Halberstadt oder so? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber
zum Glück hat er eine ganze Brücke gebaut, wenn er aus Halberstadt kam.
Das stimmt. Danke für den Hinweis. Ja, irgendwie so ein Tüftler, der in die USA kam und ich glaube auch irgendwie so eine, ich glaube in die Eisenfabrikation, Eisenherstellung eingestiegen ist und dann nach und nach aber sich auch an Brücken versucht hat, ne? Und auch die Hängebrücken, glaube ich, dann so groß gemacht hat.
Ja, also jedenfalls eine Hängebrücke hat er groß gemacht.
Nee, auch
nämlich
mehr,
die Brooklyn Bridge.
Das stimmt, aber es gibt auch noch eine andere, sehr bekannte von ihm, bei den, in der Nähe der Niagara Falls, die auch damals schon alle Rekorde gebrochen hatte.
Wo sind die denn? Weißt du das?
Natürlich an der Ostküste der USA und an der Grenze zu Kanada.
Stimmt,
ne?
An der Grenze zu Kanada, ja.
Aber welchem Staat das jetzt ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Genau, aber da hat er irgendwie auch irgendwie eine ganz große, so eine Hängebrücke gebaut. Und das war damals eben noch so quasi eine undenkbare Sache, das Brücken überhaupt zu halten.
Mm.
Und auch bei der Brooklyn Bridge war sozusagen lange Zeit, haben die Leute sich gefragt, ob das überhaupt halten wird oder ob das nicht sozusagen die Statik da fehlschlägt. Und über diesen Mann, der diese Brücke gebaut hat, das nahm dann auch ein sehr schlechtes Ende. Also der war eigentlich ein Mann der Wissenschaft, aber gleichzeitig auch ein Mann der Gespenster- und Geisterbeschwörung und hat auch vielen Seancen und so beigewohnt und fand das sozusagen alles interessant, dass sozusagen mit wissenschaftlicher Methodik sich der Geisterwelt zu nähern und hat auch der klassischen Medizin nicht so richtig getraut.
Das ist ja wie im Zauberberg.
Ja, eigentlich so ähnlich, ne?
Da kommen die Themen des Zauberbergs zusammen. Ingenieur.
Geister und natürlich auch Krankheit, weil also die Sache, sein Tod, also er hat sich dann irgendwie beim Bau, glaube ich auch, muss er sich irgendwie verletzt haben am Bein relativ stark. Mhm. Und das ist eine Krankheit, die man sonst, also man hätte das heilen können unter den damaligen Bedingungen auch ohne Probleme. Aber er war Mitglied oder nicht, er war Anhänger von so einer, ich habe den genauen Namen vergessen, aber von so einer Medizinschule, die alles mit Wasser heilen wollten, weil Wasser sozusagen der reinste Stoff war. Und er hatte dann seine, ich glaube, so irgendwie eine starke, tiefe Schnittwunde und hat die einfach monatelang in Wasser gehalten. Und am Ende musste es aber irgendwie schlecht ausgegangen sein. Also der ist dann daran gestorben. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie, also irgendwie die Wunde sich entzündet hat oder Tetanus oder so.
Komisch.
Ja, komisch. Obwohl man die monatelang unter Wasser war. Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Dass das Lachen der Nachgeborenen, die sich faul YouTube-Videos anschauen und selbst nicht die Brooklyn Bridge hätten bauen können, wahrscheinlich.
Aber das ist ja dann auch, wenn man das jetzt nochmal so hinbiegen kann, eine Ironie seines Lebens, dass das Element, das er mit der Brücke überqueren wollte, ihn zu Tode gebracht hat.
Das ist, ja, stimmt. So. Ja, und sein Sohn und seine Frau haben die Brücke dann weitergebaut und auch zu Ende bauen lassen. Also gerade seine, also er hatte, bevor er diese Verletzung hatte, hatte er, glaube ich, auch schon einen Schlaganfall und war irgendwie halb außer Gefecht gesetzt. Und da hatte die Frau, seine Frau das alles schon übernommen und diesen Bau gut vorangebracht. Und sein Sohn hat das am Ende fertig gebaut. Da gab es dann auch eine ganz, ganz große Feier darauf.
Wobei, hier müssen wir ja wieder aufpassen, was wir sagen. Ja. Weil natürlich nicht sein Sohn die Brücke fertig gebaut hat, sondern die Arbeiter.
Das stimmt natürlich. Vom Klassenstandpunkt her gesagt.
Wenn sein Sohn die Brücke fertig gebaut hätte.
Dann sagen wir es so, dass er die Bauleitung über Wasser gebracht hat.
Ja. Hat die Brücke und die Familie über Wasser gehalten.
Auch das, ja. Und bevor die Witze unterirdisch werden, dachte ich, können wir hier nochmal zurück auf den New York, unseren New York-Urlaub gehen. Wir haben in Brooklyn Heights, sind wir herumgeirrt und das, was wir hier sozusagen im Video virtuell machen, haben wir auch in die Praxis gebracht und sind spazieren gegangen und dann wurden wir aber von einem Ortsansässigen angesprochen, weil er gleich gemerkt hat, dass wir nicht von dort kommen, glaube ich, oder?
Ja, von hinten hat er uns eigentlich zugerufen. Wir standen mit dem Rücken zu ihm und haben uns diese höheren Gebäude, die in dieser einen Straße standen, angesehen.
Und auch wahrscheinlich gemutmaßt, was das war.
Genau, und das muss er erkannt haben. Und dann haben wir fast eine Stunde lang geredet, beziehungsweise er hat uns erzählt über seine Geschichte und die Geschichte, der Straße. Ja. Und daher kam auch dieses Hotel, 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 was ich gerade gesagt habe, weil er uns eben sagte, das seien alles Hotels gewesen.
Genau, er hat auch, glaube ich, darüber erzählt, dass in einem dieser Hotels zu Prohibitionszeiten Fitzgerald und seine
Zelda,
Scott Zelda,
also, und Zelda,
genau, dort ihre Hochzeit auf dem Dach gefeiert haben, aber mit Alkohol.
Ja.
Und dass es wohl auch eine sehr belebte Gegend gewesen sein musste. Erinnerst du dich, warum dort überall Hotels standen? Hatte das auch was mit der Ankunft in New York zu tun, dass man da sozusagen ankam?
Ja.
Ich glaube schon, ne? Also wenn sozusagen, das war der sozusagen der erste Hafen, großer Hafen New Yorks, das heißt, dort ist man gelandet.
Mit dem, genau, dieser unterhalb liegende Hafen, da sind wahrscheinlich für die Seeleute Unterkünfte einfach gewesen.
Und Händler. Ja.
Ja. Was ich bereue, was mir in dem Gespräch gar nicht eingefallen ist.
Zu fragen, was deine Lieblingsfarbe ist.
Was ich genau.
Ja. Ging mir auch so.
Nee, das wusste ich eben auch über das Viertel, dass eigentlich Robert Moses, der bekannte Stadtplaner, der New York geprägt hat, im Sinne des Individualverkehrs, kann man vielleicht so sagen, der hatte eigentlich das Ziel, Brooklyn Heights abzureißen für so eine mehrspurige Stadtautobahn. Und da hat sich eben aus der Community heraus dann auch so eine Art Denkmalschutzbewegung gebildet. Hm. Und ich weiß nicht, warum mir das in dem Moment nicht eingefallen ist, aber da hätte ich diesen Jack eigentlich gerne nochmal darauf angesprochen, weil er das dazu bestimmt auch etwas gewusst hätte.
Ja, vielleicht nochmal mehr zu Jack. Also wir haben dann auch ein bisschen, wir haben noch relativ lange uns mit ihm unterhalten, oder? Ich glaube so 30 Minuten oder 20?
Nee, es war länger. Fast eine Stunde.
Ach krass, okay.
Ich hatte Sonnenbrand dann.
Durch das Gespräch, ja.
Ja, wir standen da in der Sonne, ja.
Ja, und heute sind wir hier im Video am Hafen, das ist natürlich schön. Auch das Vogelzwitschern ist fein. Und das war der hatte verschiedene Jobs, ne? Der hatte gearbeitet als Subway-Guy, hat er gesagt.
Ja.
Das klang so ein bisschen wie Bote, oder? Also, dass er sozusagen von Büro zu Büro irgendwelche Briefe verteilt habe. Ich glaube, das hat er so erklärt.
Ach echt?
Sonst war er, ja, aber
ich hätte mir jetzt unter Subway Guy.
Subway Driver.
Nee, einer, der Sandwiches schmiert.
Ah ja,
Nein,
ja.
nee,
Ich
Quatsch.
habe das.
Nee, schon
Also,
einer, der in der
sorry.
U-Bahn arbeitet.
Der Witz kam ein bisschen spät an. Ja, und sonst als Taxi-Driver und als Lehrer dann, oder?
Genau, Physics-Teacher. Hat in Brooklyn an so einem Technical College oder irgendwie sowas studiert und hat sich ja dann, der war pensioniert und hat er ja auch erzählt, er interessiert sich so für Physikerbiografien und hat irgendwas über Bohr und Heisenberg gelesen.
Aber das passt ja sehr, sehr gut. Also er hat, nachdem er festgestellt hat, dass wir Deutsche sind, hat er erstmal überlegt, ob wir nicht Ingenieure sind. Also nicht Physiker, aber zumindest Ingenieure. Also.
Ja, also das hat er gefragt. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Reihenfolge das
Ja,
war.
okay.
Aber also er hielt uns initial für Ingenieure.
Aber vielleicht lag es
Wahrscheinlich.
auch daran, dass du einfach so auf die Gebäude gezeigt hast,
Ja.
so. Alles abreißen. Ja. Aber wir hatten beide keine Karohemden an.
Nee, und keine Energy Drinks.
Also, eigentlich unvorstellbar, warum er das dachte. Aber gut.
So, was kann man noch
Physiklehrer.
sagen? Er hatte irgendeinen Bambusstock in der Hand, wo uns nicht klar war, warum.
Ja, wahrscheinlich zur Züchtigung.
Und dann, er hat eigentlich in einem sehr netten Apartment-Building gelebt. Da standen wir so schräg davor, nicht ganz direkt davor. Und dann kamen immer Nachbarn von ihm raus.
Ja. Überhaupt hatte man das Gefühl, dass die halbe Straße ihn kennt. Wahrscheinlich, weil er eben auch so offen war, ne?
Und ein Schwede hat da ja gelebt, der auch Deutsch konnte, aber den wir nicht getestet haben, aus Höflichkeit. Und
Den man uns vorgestellt hat, ha?
genau. Und zwei andere noch, glaube ich.
Ja. Ja, es war jedenfalls sehr, sehr lustig, ihn kennenzulernen. Was mir auch sehr amerikanisch an ihm vorkam, war, dass er uns natürlich erstens so offen angesprochen hat. Wenn man so ein bisschen ratlos aussieht, passiert einem das vielleicht auch manchmal. Aber also so neben der Offenheit auch das Tempo, in dem er das so alles erzählt hat. Also er hatte ja gleichzeitig das Bedürfnis, mit uns zu sprechen. Und gleichzeitig hatte man das Gefühl, er hat große Eile und müsste eigentlich weiter. Ich glaube, er hat auch im Gespräch 10-mal gesagt, dass er eigentlich weiter muss. Und gleichzeitig hat er dann immer wieder angesetzt und lange Geschichten ausgeholt und also auch ganz obskure Themen, also wie eben genau Scott Fitzgerald und Zelda Fitzgeralds Hochzeit oder die Frage nach, wann eigentlich der Elevator erfunden war und ob er nicht dazu beigetragen hat, den Hochhausbau erst zu ermöglichen. Also das Gespräch meanderte ganz irre eigentlich herum und war ganz ausufernd und er wollte dann doch irgendwie immer los. Und gleichzeitig ist er ja Rentner gewesen. Also ja, spannend.
Ja, das stimmt.
Aber wir sind jetzt hier im Video in einem ganz, ganz bekannten Fotospot, ne? Und da Nomadic Ambience so früh am Morgen losgegangen ist, ist hier einfach noch niemand.
Ja, wobei denn also der Fotospot ist ja bekannt, weil man dann das Motiv kennt, was man gerade gesehen hat, oder ist auch jetzt die Stelle hier unterhalb der Brooklyn-Brücke, das sind wir ja wahrscheinlich,
Naja,
oder?
genau, das ist also kurz nördlich der Brooklyn-Brücke, das ist bekannt, weil da halt dieser Weg lang geht und so also tagsüber stehen da ganz viele Leute. Ich hatte neulich auch einen. Ich glaube, nee, das war in dieser Arte-Doku auch zu der Brooklyn Bridge. Da wurde ein Comic-Zeichner interviewt und er wurde auch genau an dieser Stelle interviewt und da war deutlich mehr los. Da kriegt man gleich Lust auf einen Morgenspaziergang.
Und Morgenspaziergänge haben wir ja auch immer gemacht.
Ja, das stimmt.
Kurze.
Ja, aber überhaupt zu den Eindrücken, also das kann man ja vielleicht doch nochmal so da lassen. Das, wie du schon meinst, also es kommt einem sehr, sehr viel bekannt vor. Und gleichzeitig gibt es dann trotzdem immer wieder Irritationen oder Dinge, die man nicht erwartet hat. Also ich fand irgendwie zum Beispiel auch eindrücklich, dass die Schulbusse alle so heruntergekommen und so aussahen, als wären, könnten sie auch direkt aus einem 80er-Jahre-Film herausgefahren sein. Und das sozusagen so dieses, dass New York so eine Art zu so etwas ganz Modernes ist und gleichzeitig gab es da trotzdem so was Heruntergekommenes, so ein bisschen Älteres. Das habe ich so stark, glaube ich, irgendwie nicht erwartet. Und natürlich die Größe aller Sachen, die einem so begegnen. Also das beginnt dann, wenn man im Flugzeug aussteigt und zum ersten Mal auf Toilette geht, dass die Pissoirs größer sind. Oder auch, dass die Autos alle einfach ein anderes Maß haben als in Europa. Und das weiß man natürlich alles. Aber es ist trotzdem eine andere Erfahrung, wenn man dann da steht, ne, und damit in Kontakt ist und sich dadurch bewegt.
Ja, genau. Die Größe der aller möglichen Objekte, das war überraschend. Und auch interessant, was du jetzt sagtest über den Schulbus, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich stimmt es ja, dass entweder das Design nie verändert wurde von der Herstellerfirma oder es sind immer noch die gleichen Busse im Einsatz, die einfach dann immer wieder repariert werden.
Das sah ein bisschen so aus, ehrlich gesagt. Also, wobei das vielleicht auch einfach dieser europäische Blick ist, weil die Busse in Europa ja einfach auch so kastenförmiger sind, ne? Und in den USA natürlich man viel mehr so eine, dieser Motorblock, der vorne noch herausragt, weil da die Autolängen nicht so beschränkt sind. Also vielleicht sieht das für mich dann immer älter aus, einfach.
Ja, das kann sein. Andererseits haben sich ja dann doch auch unsere Busse auch nicht so verändert.
Ja.
Oh, jetzt wird ja Nomadic Ambience in ein Gespräch verwickelt.
Über seine Kamera außerdem, ja.
Oh, happy birthday.
Ja, aber genau, also so diese Eindruck der Größe und natürlich die Geschwindigkeit der Stadt, dass die Leute natürlich einfach viel zu tun haben und man auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie teuer alles ist und man denkt, dass es eine krasse Zumutung ist, da zu leben irgendwie auch und gleichzeitig natürlich man auch denkt, so, also auch eine gewisse, wie sagt man, also dass man den Leuten, denen man begegnet, dass man so ein bisschen denkt, so wow, krass, dass ihr das schafft, hier zu leben. Also es ist irgendwie laut, schnell, ihr müsst viel arbeiten, ihr müsst echt gucken, irgendwie hier zu Rande zu kommen, aber ihr schafft es ja doch und lebt hier. Also da gibt es so eine...
Interessant, weil wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals den Punkt so hervorgehoben und da hatte ich den Eindruck, dass du das...
Ich fand das erst,
glaube ich, so empfunden hast... Aber jetzt im Nachhinein...
Ja genau, ich glaube, ich fand das erst ein bisschen eigenartig, aber es stimmt. Also ich kann das irgendwie jetzt auch nachvollziehen, dass man... Also es zwingt sie natürlich niemand dort zu leben, sozusagen, könnte man so sagen. Aber so eine gewisse Ehrfurcht vor den Leuten habe ich dann doch, dass sie das sich zumuten und auch schaffen, ja.
Und aber auch, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch das Interessante, wir haben dann den Blick des Fremden.
Ja.
Für die ist es ja einfach normal.
Ja,
wahrscheinlich,
stimmt.
Ne?
Ein Stück weit schon, wobei ich glaube, New York ja auch immer vom Zuzug lebt und von daher viele wissen dann auch, worauf sie sich einlassen. Und plus, ich glaube, ich hatte auch mal mit einem gesprochen, der in New York gelebt hat und der meinte halt auch, für die meisten Leute, die in New York leben, ist New York eine Zwischenstation. Also du weißt, wenn du da Leute kennenlernst, dass du die nicht dein Leben lang kennen wirst, ja, oder kennen vielleicht schon, aber eben nicht in deinem Umfeld hast. Es ist einfach sehr, sehr lose und sehr auf Arbeit fokussiert, also dort lernt man halt eigentlich Leute kennen und knüpft Kontakte und so weiter. Ja, und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir den Urlaub ganz entsprechend dieser Videos hier, dass wir einfach sehr, sehr viel gelaufen sind.
Ja.
Und dass wir auch einmal quasi von Nord-Manhattan zum Süden, nicht in einem Tag, aber quasi die ganze Strecke gelaufen sind.
Ja, dafür haben wir 3 Tage insgesamt beansprucht, würde ich sagen.
Ja,
wobei
jetzt keine gerade Strecke sozusagen.
Genau, ne? Also bei dem einmal war ein Teil Südspitze dann ja auch schon nach Brooklyn rüber.
Ja.
Und am ersten Tag sind wir von der oberen Hälfte des Central Parks, also die Höhe bis zum Flatiron Building gelaufen.
Ja.
Und der ganz lange Spaziergang ging dann eben von ganz nördlichen Manhattan aus. Was?
Der Bezirk heißt Marble Hill.
Marble Hill. Was ja auf der anderen Seite eines Flusses oder Kanals liegt. Ne? Genau, das heißt, Manhattan ist eine Insel, aber jenseits der Insel ist noch ein kleiner Teil Manhattan, der sehr dörflich oder vorstädtisch eigentlich aussah.
Und weißt du auch noch, warum das so war? Warum das noch Teil zu Manhattan?
Weil das ein künstlicher Kanal ist.
Ja, genau.
Aber es war trotzdem recht breit, ne?
Der Kanal war ordentlich breit gemacht. Ich meine, damit halt da die Schiffe damals wahrscheinlich durchkamen. Und das ist auch, also das fand ich auch lustig, in Marble Hill zu starten. Es wirkte, als wäre man wirklich nicht im Getummel, sondern es wirkte sehr vorstädtisch auf einmal.
Ja.
Und überhaupt, also Nord-Manhattan fand ich, war wirklich eine Reise wert, weil dass man Manhattan, was man kennt, sich da eigentlich nicht spiegelt, sondern man eine ganz andere Stadt irgendwie nochmal kennenlernt. Also es war ein bisschen ruhiger. Es war trotzdem jetzt nicht unbedingt flach oder so, ne? Also es waren trotzdem viele höhere Häuser, aber eben nochmal mehr so Wohngegenden, die auch in sich irgendwie nochmal so ein bisschen abgegrenzter wirkten.
Ja, also ja gut, es war interessant, in dem Washington Heights hatte man ganz oft dieses Copy und Paste von Gebäuden.
Ja,
das stimmt. Die waren alle in so einem hellen, so weiß-gelblichen Backstein gehalten. Oder vielleicht war es auch beige.
Ja.
Aber es war immer das gleiche Gebäude. Immer das und immer wieder.
Gebäude aus dem Katalog sozusagen. Ja. Man hat richtig das Gefühl gehabt, so ein Gebäude kostet x-tausend Dollar und dann wird es halt, wenn du dann deine Unterschrift setzt, wird das dahin gebaut und daneben das nächste und so weiter.
Also serielles Bauen ist nichts, was die DDR erfunden hat und ist auch nicht keine Innovation, die man heute sich ausdenkt, weil das ja auch immer mal vorkommt als Hebel beim Lösen der Wohnungskrise. Gab es eigentlich schon lange.
Ja, ich glaube, sobald man sozusagen ein Haus nicht mehr aus Einzelteilen zusammenbaut, sondern in einer gewissen Weise eine so Manufakturen oder auch Industrieproduktion damit drin hat und irgendwelche Teile vorproduziert, ist es eben ein Stück weit seriell.
Ja, aber da war eben die Form auch seriell, was also nochmal Zeit spart beim Errichten, weil du den gleichen Schritt parallel dadurch ja immer wieder ausführen kannst.
Ja. Und es dadurch wahrscheinlich einfach auch schneller geht und so, ne? Also Spezialisierung, Arbeitsteilung.
Ja, aber irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise fast schon interessanter als das Manhattan, das man so kennt aus dem Fernsehen, aus Bildern, Berichten und so weiter.
Wahrscheinlich einfach, weil es mehr überrascht hat, oder? Also ich glaube, dass sozusagen auf das mittel- bis südlichere Manhattan ist man medial, wie du meintest, ja vorbereitet und freut sich ja auch drauf, das zu sehen. Also das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie davor steht und das einen gar nicht beeindruckt, sondern dass es ja trotzdem wirklich schön ist und auch dieses Gefühl, zwischen Wolkenkratzern zu laufen, ist nun mal ein anderes als in Frankfurt oder so.
Ja.
Weil dann doch einfach die durchschnittliche Höhe einfach wahnsinnig höher ist und auch die Dichte und so. Aber genau, dieses nördliche Manhattan, darauf war man nicht vorbereitet und umso erfreuter zu sehen sozusagen, dass es Dinge zu entdecken gibt, glaube ich, oder? Also ich glaube, uns ging es einfach so.
Ja.
Ein Stück weit ein eigenes Manhattan da nochmal erleben zu können, ja.
Und was mich dabei auch so überrascht hat, das war ja am Tag zuvor, haben wir eine kleinere Runde durch Harlem gemacht. Und damals war in meiner Vorstellung immer so, dass der Norden Manhattans Harlem ist. Komplett.
Das ist da so endet
auch. Und eigentlich ist es ja von der Breite der Insel ein Drittel, also ungefähr vielleicht so breit wie der Central Park ist, so breit ist dann auch Harlem.
Ja.
Und dann gibt es daneben eben noch East Harlem, was einen ganz anderen Charakter hat. Eigentlich auch das, also wir waren da nicht so richtig drin, aber das war schon eher so ein prekäres Viertel, kann man sagen, oder Teile davon. Will ich jetzt auch nicht zu viel davon sagen, weil wir es nicht gesehen haben. Und dann noch West Harlem auf der anderen Seite, was ja dann ähnlich wie die Upper West Side gewesen ist. Also so ein wahrscheinlich eher so akademischer, weißer, wohlhabender.
Ja, gerade die Columbia University direkt
Ja,
daneben und so, ne? Also
genau.
das strahlt ja auch darüber.
Genau. Wobei ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, wie sich das nochmal in diese ganzen Unterviertel aufteilt, weil es ja, also ich glaube, die Columbia University ist ja in Morningside Heights. Und jetzt weiß ich nicht, ob man sagen kann, das ist ein Teil von West Harlem oder ob das nochmal nördlich von West Harlem ist.
Das wird nochmal nachgeschaut, bitte, ja.
Ja, kann man übrigens nachschauen im Buch von William Helmreich,
Genau.
The Manhattan Nobody Knows.
Ich würde auch sagen, Lektüre-Empfehlung, ja? Lektüre-Empfehlung.
William Helmreich,
Ja.
The Manhattan Nobody Knows. Es gibt auch The New York Nobody Knows. Das haben wir, glaube ich, ja hier im Podcast auch schon mal erzählt. William Helmreich ist jede Straße abgelaufen,
New Yorks.
New Yorks, und hat darüber ein Buch geschrieben und hat dann noch, wollte über jeden einzelnen Borough auch noch mal ein Buch machen. Und ich glaube, es gibt das dann über Manhattan, Brooklyn und Queens. Und ja, das Manhattan-Buch ist, das waren eigentlich so kleinere Anekdoten, ne, über
Ja.
diese
Also
Viertel, so ein paar Seiten immer nur.
Ich glaube, das ist ganz lustig. Also er beschreibt schon einen Spaziergang, glaube ich, den er macht, und der ist auch da abgebildet.
Ja.
Aber dieser Spaziergang ist eher Anlass, um über das Viertel zu sprechen. Überhaupt eine Sache, die mir in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, dass es einfach sehr gut geht, dass wenn man sozusagen eine Strecke läuft, kann man eben an dieser Strecke dann immer auch gut Geschichten erzählen, ne?
Ja.
Und wenn man sich nicht bewegen würde, ist es gar nicht, wäre es nicht so leicht, die Geschichte zu erzählen, weil man braucht halt irgendwie einen Start- und einen Endpunkt, und den gibt man sich dann geografisch. Also deswegen funktioniert dieses Buch auch so gut. Also ich fand, das war eine schöne Lektüre, auch die so kurzweilig war. Also das konnte man dort auch mal am Abend sich sozusagen kurz dazu belesen, wo man am nächsten Tag hingeht, und dann trotzdem aber eben noch eigene Erfahrungen machen. Also es ist nicht so, dass wie vielleicht sonst bei einem bei so einem Reisebuch, dass man irgendwie gesagt, dass er sagt, geh dorthin und dann hast du alles gesehen, sondern ganz im Gegenteil eigentlich, ne? Also so dieses, du musst dorthin gehen, er kommt da eigentlich nicht so vor, sondern man versucht dort eher diesen Gebieten als Entitäten so nahe zu kommen, oder?
Ja, sage ich, da füge ich gar nichts hinzu.
Und vielleicht dahingehend, also ich fand das davor noch. Also bevor wir auch in New York und Manhattan waren, fand ich das immer so ein bisschen, auch so aus der europäischen Perspektive heraus, glaube ich, befremdlich, dass man so diese Gebiete so stark voneinander geteilt hat. Also dass man irgendwie sagt, hier ist Harlem und daneben beginnt dann eben irgendwie East Harlem und dann kommt die Upper East Side oder so, ja. Und also auch einer der überraschenden Momente für mich war, dass man das teilweise wirklich stark dann doch gemerkt hat, also
Ja.
dass diese Grenzen eben dann verlaufen nach wie vor, also auch wenn die Stadt sozusagen frei zugänglich ist, dass
Ja.
sich sofort die Leute auf der Straße auf einmal anders aussehen, dass die Häuser anders aussehen. Also dass natürlich diese Gebilde, auch wenn sie nicht in Stein gemeißelt sind, irgendwie ihre eigene Realität auch erzeugen und abbilden.
Ja. Das stimmt. Das ist mir übrigens am deutlichsten aufgefallen. Am Übergang von Harlem zu East Harlem, von East Harlem wieder zur Upper East Side.
Ja, weißt du noch woran? Weil es manchmal so also schwer ist, das zu benennen. Also natürlich sicherlich auch an Schwarzen oder halt der Anzahl an Schwarzen, wenn man jetzt Harlem reingeht, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht nur das.
Nee, genau. Also das vielleicht könnte man ja sagen, das ist jetzt gar nicht der Punkt, weil man das dann auch irgendwie weiß oder erwartet, sondern eher, dass wie das Straßenbild ist, aber jetzt nicht nur durch die Gebäude, sondern auch durch die Menschen. Und Harlem war jetzt, gut, das wirkte etwas ausgestorben, muss ich
Ja,
sagen.
genau,
Es
es
waren
war ein
nicht
bisschen
viele
leer.
Leute auf der Straße. Es waren die Gebäude sahen trotzdem New York typisch aus, würde ich sagen. Teilweise so Apartment oder Tenement Buildings und teilweise so Brownstone-Reihenhäuser. Und dann bei, als es nach East Harlem ging, das war wie gesagt ja nur ein kleiner Abschnitt, aber das, da waren ja mehr wie so Geschäfte, aber vielleicht auch jetzt gar nicht so offiziell sozusagen oder so improvisiert wirkte das teilweise und deutlich mehr Straßenleben.
Eben, es wirkte urbaner so, ja.
Und dann dieses Upper East Side, was dann wieder kam, was ja wieder eher wie so eine Residential Area genau, gewesen ja. ist.
Und aber eigentlich, also das war eigentlich auch so ein bisschen ausgestorben, ne?
Ja.
Aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie nicht ganz so leer, warum auch immer. Ja, genau, also vielleicht so viel zu den Empfehlungen. Hatten wir noch irgendein Buch dabei, was... Natürlich muss man das schon angesprochene, nicht angesprochene, aber Robert Moses ist ja hier schon mal gefallen.
Ja.
Man muss natürlich noch The Power Broker lesen von Robert Caro, das habe ich dort.
Hier steht es im Schrank, ja.
Hier steht es im Schrank, das habe ich zu der Reise auch geschenkt bekommen. Aber es war, es ist ein großes Buch, also ich bin noch dran, es ja, zu lesen.
Sehr, sehr dick und sehr kleine Schrift. Dann kam, was man noch, also das hast du mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt oder zum Geburtstag, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, glaube ich, gab es Geschenke.
Ja, so ist das.
Und das war im Grunde auch ähnlich wie dieser Helmreich-Ansatz, ein New York Times-Journalist, aber jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein.
Der Kunstkritiker oder so, ne? Oder Architekturkritiker der New York Times.
Jedenfalls hat er auch während der Corona-Pandemie Spaziergänge durch New York gemacht und hat sich immer verabredet mit einem Resident aus den jeweiligen Vierteln und dokumentiert ist dann eben ein Gespräch über das Viertel und andere Themen. Und da muss ich aber interessanterweise sagen, ich habe erwartet dadurch, dass ich jetzt, also weil auch viele Spaziergänge durch Gegenden gehen, wo wir auch gewesen sind, dass sich das für mich lebendig anfühlt. Aber interessanterweise war das gar nicht so. Ja. Also ich hab nicht alle Spaziergänge gelesen, aber die, die ich gelesen habe, es war dann trotzdem nur auf so einer abstrakten Ebene habe ich das verarbeitet. Deswegen kein schlechtes Buch, aber da hatte ich das irgendwie anders erwartet, was es mit mir macht, sozusagen.
Ja. Das heißt, es war auch nicht so zugänglich wie Helmreich.
Ja, genau.
Der nimmt einen da nochmal mehr in die Hand.
Ja.
Okay. Ja, interessant. Ja, ich meine, das ist vielleicht auch die Frage, wenn man dann da lebt, ne, und tatsächlich da wohnt, vielleicht ist man da nochmal näher auch an diesen Gebäuden und Spaziergängen dann dran.
Ja.
Oder was denkst du, woran hat es gelegen? Also ich meine, du kennst dich ja auch mittlerweile ganz gut aus.
Naja, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass jetzt Helmreich hat das geschrieben für ein Publikum alleine. Hm. Und hier ist trotzdem wurde halt ein Gespräch geführt, auch sehr lange Gespräche und da wurden dann Ausschnitte ausgewählt. Und ich glaube, das ist einfach der andere Zugang, dass du dich hier trotzdem über einen Dialog, den andere führen,
ja, plus der Dialog ist ja von zwei Leuten, die sich wahrscheinlich schon äußerst gut auskennen. Sprich, die Vermittlung des Gesprochenen, es steht nicht im Vordergrund.
Genau, die haben implizites Wissen,
genau.
Was die nicht ausführen müssen und so.
Ja. Nee, klar. Und
dadurch hat Helmreich so einen mehr einführenden Charakter auch, ne?
Hm.
Ja, das ist es vielleicht.
Ja, gut zu wissen. Okay, das Video hier geht ja so langsam zu Ende. Deswegen wollte ich dich nochmal fragen, was ist die Hauptstadt von Alaska?
Juneau.
Was ist die Hauptstadt von Louisiana?
Baton Rouge.
Baton Rouge. Was ist die Hauptstadt von dem Staat Washington?
Olympia.
Krass. Was ist die Hauptstadt von North Dakota?
Bismarck.
Was ist die Hauptstadt von South Dakota? Hering.
Pierre.
Was ist die Hauptstadt von Utah?
Salt Lake City.
Was ist die Hauptstadt von New Mexico?
Santa Fe.
Und wenn ihr wissen wollt, was die anderen Hauptstädte sind, dann bleibt dran. Also OC California hat alle Staaten und alle Hauptstädte auswendig gelernt. Also einen besseren USA-Experten werden wir nicht kriegen. ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht.
Zuschriften. Auf welchem Weg auch immer, weil ich weiß gar nicht, wie wir erreichbar sind.
Das müsst ihr halt mal gucken.
Das müsst ihr euch ausdenken.
Genau. Probiert's doch mal. Auf X sind wir. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Goodbye.